Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Visa-Untersuchungsausschuss des Bundestages muss seine Beweisaufnahme fortsetzen, und zwar bis zu einer möglichen Auflösung des Parlaments durch Bundespräsident Köhler. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es gab damit einem Eilantrag von Union und FDP Recht. Sie sahen sich durch den Beschluss der rot-grünen Mehrheit über das Ende der Zeugenvernehmung in ihren Minderheitsrechten verletzt. Der Ausschuss soll klären, ob die Visapolitik der Regierung zu einem massenhaften Missbrauch geführt hat.
Zwei Abgeordnete, zwei Regierungsparteien, zwei Verlierer. Die Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss muss weitergehen. Dazu zwingt die beiden das Urteil aus Karlsruhe.
Die Entscheidung verstehe ich nicht, aber wir werden uns bemühen, natürlich das zu befolgen.
Die Begründung wird irgendwann einmal nachgereicht werden. Deshalb kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, ob ich die Entscheidung verstehe. Ich tue es bisher nicht.
Das oberste Gericht hat entschieden, den Rest dürfen die Verfassungsjuristen später ausführen. Als der druckfrische Spruch in Berlin die Runde macht, stehen Union und FDP als Gewinner fest.
Es ist damit deutlich geworden, dass das Ansinnen von Rot-Grün, die Beweisaufnahme nach der Ankündigung von Neuwahlen zu beenden, verfassungswidrig ist.
Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir in diesem Punkt hier jetzt so eindeutig bestätigt wurden.
Der Ausschussvorsitzende von der CSU will mit SPD und Grünen verabreden, wer noch zum Visamissbrauch in Kiew und anderswo gehört wird. Er hofft auf wesentliche Aussagen, bevor der Bundestag aufgelöst wird.
Wenn man aber Spielchen macht und man sich nicht einigt, dann muss man sich auf die andere Gerichtsalternative einstellen. Und die lautet, vernehmt die Zeugen, die ihr beschlossen habt, Chili und Anhang.
Der Bundesinnenminister ist für den 8. Juli geladen. Daran ist jetzt auch nicht mehr zu rütteln.
Wenn sich auf diese Weise ergibt, dass ich dann eine Zeugenaussage mache und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann, dann ist es ja doch, finde ich, hoffentlich für alle Seiten willkommen.
Sitzt Otto Schily dort drüben als Zeuge, belastet er vielleicht Außenminister Fischer. Das hofft die Opposition. Auch im Untersuchungsausschuss können sich SPD und Grüne vor dem plötzlichen Wahlkampf nicht in Sicherheit bringen.
SPD, Grüne und Union haben sich im Vermittlungsausschuss auf Änderungen beim Abhörrecht geeinigt. Damit soll der sogenannte große Lauschangriff weiter möglich sein. Das Bundesverfassungsgericht hatte Auflagen gemacht und dafür eine Frist bis Ende dieses Monats gesetzt. Insgesamt wird die akustische Wohnraumüberwachung erschwert, die Liste der Straftaten aber erweitert.
Der Vermittlungsausschuss hatte den Tagesordnungspunkt großer Lauschangriff heute Nachmittag schnell erledigt. Denn bereits gestern Abend hatten sich Koalition und Unionsparteien auf einen Kompromiss geeinigt.
Niemand kann sich verstecken und kann sicher sein, dass er sich nur eine Wohnung suchen muss, um geschützt zu sein vor der Strafverfolgung.
Die neue Regelung erhöht die Zahl der schweren Delikte, die mittels des großen Lauschangriffs verfolgt werden dürfen, um folgende Straftatbestände: gemeinschaftlich begangene Sexualdelikte, gemeinschaftlich organisierter Scheck- und Kreditkartenbetrug und die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung.
Auch über das Urteil des Verfassungsgerichts hinaus haben wir die Berufsgeheimnisträger ausgenommen vom Abhören. Also Rechtsanwälte, Geistliche, aber auch Journalisten dürfen in Zukunft überhaupt nicht abgehört werden, es sei denn, sie sind selber der Straftat verdächtig.
Verschärft wurde auch der Schutz privater Äußerungen. Die Beamten müssen ihre Aufnahmegeräte abschalten, wenn ein privates Thema angesprochen wird. Damit, befürchtet die Union, wird das Gesetz für den praktischen Gebrauch untauglich.
Es wird nun noch schwerer, es einzusetzen, obwohl es wichtig ist zur Bekämpfung organisierter Kriminalität.
Der Berliner Datenschutzbeauftragte vermutet, dass die neue Regelung in Karlsruhe keinen Bestand haben wird.
Sollte das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz erneut zu überprüfen haben, dann habe ich erhebliche Zweifel, ob dieser Kompromiss, der jetzt gefunden worden ist, den Test der Verfassungsmäßigkeit bestehen wird.
Bis Ende der Woche soll das Gesetz in Bundestag und Bundesrat verabschiedet sein.
Beamte sollen künftig stärker nach Leistung und Funktion bezahlt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Kabinett heute beschlossen hat. Danach wird das Grundgehalt um 4% gekürzt und durch einen leistungsbezogenen Anteil mit 4 Stufen ergänzt. Die Länder erhalten mehr Handlungsspielräume. Innenminister Schily bezweifelte allerdings wegen der geplanten Neuwahl, dass die Reform noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden könne. Einen Tag vor Beginn des EU-Gipfels sind die Chancen auf eine Einigung weiter gesunken. Angesichts verhärteter Fronten im Streit um die künftige Finanzierung der Gemeinschaft warnten führende EU-Politiker vor einem Scheitern. Dies würde eine tiefe Krise zur Folge haben, so Kommissionspräsident Barroso. Auch das weitere Vorgehen bei der Ratifizierung der EU-Verfassung ist umstritten.
Wenn einer weiß, wie es um Europa steht, dann er. Jean-Claude Juncker, der amtierende Vorsitzende des Europäischen Rates, hat in den vergangenen Wochen unzählige vertrauliche Gespräche mit seinen Kollegen geführt. Bei jedem hat er Kompromissbereitschaft und Schmerzgrenzen ausgelotet. Und jetzt, am Vorabend des Gipfels, weiß er, dass es einfach nicht reichen wird.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Sachen finanzielle Vorausschau nicht zu Potte kommen während des europäischen Gipfels diese Woche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es später aber tun müssen.
Schlechte Aussichten also für das Signal der Handlungsfähigkeit, das dieser Gipfel eigentlich ausstrahlen sollte, nachdem Europas Verfassung in Frankreich und Holland abgelehnt wurde. Offen ist selbst, wie es mit der Ratifikation der Verfassung weitergehen soll. Es mehren sich die Stimmen, die eine Denkpause fordern. Die Klugheit gebietet, dass wir gemeinsam eine Phase der Reflexion ins Auge fassen, eine Pause. In Europas Hauptstädten wurden unterdessen die bekannten Positionen bekräftigt. In Frankreich lehnte Regierungschef de Villepin jede Änderung an den Agrarausgaben ab. In London Außenminister Straw jede Kürzung des britischen Beitragsrabattes. Diesen Gipfel überschattet ein grundsätzliches Problem. Fast alle europäischen Länder machen wegen der Globalisierung schwierige Reformprozesse durch, die aber von den Wählern überwiegend abgelehnt werden. Entsprechend wackelig sind die Regierungen fast überall. Und nun fehlt ihnen ganz offensichtlich die Kraft, hier Kompromisse einzugehen, die sie dann zu Hause ebenfalls mühsam durchsetzen müssten.
Bundespräsident Köhler wird das Zustimmungsgesetz zur EU-Verfassung zunächst nicht unterzeichnen. Grund dafür ist die Klage des CSU-Abgeordneten Gauweiler vor dem Bundesverfassungsgericht. Er sieht in der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat eine Verletzung des Grundgesetzes und verlangt eine Volksabstimmung über die EU-Verfassung. Köhler will mit seiner Unterschrift warten, bis das Gericht in der Hauptsache entschieden hat. Zwei deutsche Mitarbeiter einer Erdölfirma sind in Nigeria entführt worden. Offenbar hat die Geiselnahme einen politischen Hintergrund. Die beiden Deutschen hatten mit vier einheimischen Kollegen den Niger überquert, um vom Bundesstaat Delta nach Bayela zu kommen. Dort wurden sie von einer militanten Gruppe gekidnappt, die nach eigenen Angaben soziale Verbesserungen in der Region fordert. 6 Wochen nach seiner Entführung im Irak ist der Australier Douglas Woods von irakischen und amerikanischen Soldaten befreit worden. Der 63-Jährige wurde in einem US-Militärhospital in Bagdad untersucht, er sei wohlauf. Nach Angaben der US-Armee befreiten die Soldaten auch eine irakische Geisel und nahmen 3 Verdächtige fest. Lösegeld sei nicht bezahlt worden. Die Entführer hatten den Abzug der australischen Soldaten aus dem Irak gefordert.
Bei einer Razzia in Barcelona und anderen spanischen Städten hat die Polizei 16 mutmaßliche Moslem-Extremisten festgenommen. 11 von ihnen gehören der Terrorgruppe des Jordaniers Al-Sakawi an, teilte das spanische Innenministerium mit. Einige der Männer sollen sich auf einen Selbstmordanschlag im Irak vorbereitet haben. Die anderen werden verdächtigt, in die Madrider Anschläge vom 11. März 2004 verwickelt zu sein.
Am 5. Jahrestag des ersten Gipfeltreffens zwischen Nord- und Südkorea haben beide Seiten ihren Willen bekundet, weiter zusammenzuarbeiten. Die südkoreanische Regierung rief zu einem verstärkten Dialog zwischen den Staaten auf. In Nordkorea, das vor allem wegen seiner Haltung im Atomstreit isoliert ist, sind mehr als 6 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen.
Leere Plätze in Pyongyang. Viele Bewohner müssen außerhalb der Hauptstadt beim Reispflanzen helfen. Es fehlen Landmaschinen und Benzin. In Nordkorea droht eine Hungersnot, da auch die Vorräte der Hilfsorganisationen bald erschöpft sind. In diesem Monat müssen wir bereits 3,6 Millionen Menschen von unserer Versorgungsliste streichen. Im Laufe des Sommers kommen dann noch einmal 1,5 Millionen hinzu, wenn wir nicht bald Spenden erhalten. Und die staatlichen Rationen entsprechen nur noch der Hälfte des international empfohlenen Minimums. Lebensmittel auf Märkten oder an Imbissbuden sind aufgrund der Inflation für viele zu teuer. Die USA und Japan, Nordkoreas Gegner im Atomstreit, haben in diesem Jahr noch nichts Essbares geschickt. Das Außenministerium in Pyongyang erklärte gegenüber der ARD, dass das Land trotzdem bei seiner harten Verhandlungslinie bleiben will. Es ist unsinnig, über die Abschaffung unserer Kernwaffen zu sprechen, solange auf der koreanischen Halbinsel die nukleare Bedrohung durch die USA existiert und die USA weiter ihren nuklearen Schutzschirm über Japan und Südkorea aufspannen. Nord- und Südkoreaner feiern den Jahrestag des Gipfels vor 5 Jahren. Politiker beider Seiten betonten, dass sie trotz der Spannungen einen gemeinsamen Traum haben, die Wiedervereinigung. Nord- und Südkoreaner kommen sich immer näher. Doch solange Nordkorea an seinem Atomwaffenprogramm festhält, bleibt eine Wiedervereinigung wohl Utopie. Und die nordkoreanische Bevölkerung braucht im Moment auch etwas anderes, viel dringender, nämlich genug zu essen.
Ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland beginnt heute der Confederations Cup. Dabei spielen die besten Nationalmannschaften der Kontinente und Weltmeister Brasilien gegeneinander. Am Abend trifft die deutsche Elf in Frankfurt auf Australien. Vor einer halben Stunde hat Argentinien in Köln 2:1 gegen Tunesien gewonnen.
Für Stimmung rund um das Kölner Stadion sorgten vor dem Spiel vor allem die tunesischen Fans. Ein erster atmosphärischer Vorgeschmack auf den Confederations Cup. Das erste Highlight auf dem Rasen, dann nach diesem Foul vom argentinischen Torwart Lux gegen Mandeya. Doch Maspi vergab die große Chance per Elfmeter, den Außenseiter Tunesien in Führung zu bringen. Nach gut einer halben Stunde dann Foulspiel im tunesischen Strafraum. Trabelsi gegen Saviola, Strafstoß für Argentinien und Riquelme verwandelte souverän zum 1:0 Pausenstand. Franz Beckenbauer und gut 25.000 Zuschauer sahen nach dem Wechsel eine nicht überzeugende, aber effektive argentinische Mannschaft. Und nach knapp einer Stunde war es Saviola, der das 2:0 erzielte. 20 Minuten vor dem Abpfiff wieder Lux gegen Mandeya, Strafstoß Nummer 2 für Tunesien. Und diesmal übernahm der Gefaulte selbst die Verantwortung, erfolgreich. Doch zu mehr als diesem Anschlusstreffer reichte es nicht. Argentinien schlägt Tunesien mit 2:1.
Der italienische Star-Dirigent Carlo Maria Giulini ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Brescia. Giulini arbeitete in den 50er Jahren an der Mailänder Scala mit Luchino Visconti und Maria Callas. Er feierte große Erfolge als Gastdirigent bei allen großen europäischen Orchestern und leitete unter anderem auch die Wiener Symphoniker.
In der Bundeskunsthalle in Bonn haben Kanzler Schröder und der mongolische Premierminister Elbek Dorch am Abend eine Ausstellung über den legendären Mongolenherrscher Genghis Khan eröffnet. Viele der 400 Exponate stammen aus neueren Ausgrabungen und werden erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Anlass der Ausstellung ist der bevorstehende 800. Jahrestag der Gründung des Mongolenreichs, das von Ostasien bis nach Mitteleuropa reichte.
Die Sendungen von ARD Aktuell, Tagesschau, Tagesthemen, Nachtmagazin und Wochenspiegel erhalten ein neues Design. Von Montag an wird aus einem neu gestalteten Studio gesendet. Eine der wichtigsten Neuerungen: die Sprecher und Moderatoren werden künftig nicht mehr sitzen, sondern stehen, angelehnt an einen Hocker. Auf einem Bildschirm können zusätzliche Grafiken gezeigt werden. Trotz einiger Neuheiten, der Wiedererkennungswert des Nachrichtenflaggschiffs bleibt erhalten. Und nun die Lottozahlen. 11, 12, 14, 18, 31, 32, Zusatzzahl 8, die Superzahl 3, die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 8, 4, 1, 7, 0, 3, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 6, 7, 4, 9, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 16. Juni.
Was das Wetter betrifft, brechen ein paar ruhigere Tage an. Möglich wird es durch ein Hoch über den Azoren. Es dehnt sich immer weiter Richtung Mitteleuropa aus. Heute Abend beschäftigt uns noch ein Ausläufer des Tiefs bei Großbritannien, der allerdings schnell überstanden ist. In der Nacht ziehen von Westen dichte Wolken heran, sie bringen stellenweise etwas Regen. Morgen verlagert sich das Wolkenband weiter nach Osten und löst sich dabei auf. Am Morgen noch Sonnenschein im Osten, gegen Nachmittag zeigt sich die Sonne am ehesten im Westen, zwischendurch ein paar kurze Schauer. Der Wind wird schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht Werte zwischen 11 und 15 Grad, morgen 21 bis 24 Grad, in Sachsen und Brandenburg 25 bis 27 Grad. Die Aussichten: am Freitag im Norden und Osten noch ein paar Wolken, etwas Regen, sonst setzt sich die Sonne durch. Am Samstag viel Sonnenschein, 23 bis 31 Grad. Am Sonntag viel Sonne, schwül heiß, 25 bis 34 Grad. Am Meer und auf den Bergen ist es etwas kühler.